Ja, wunderschönen guten Morgen euch allen hier und auch an den Bildschirmen. Stell dir mal vor, es ist 1975 und du bist in deinen 20ern und du machst eine Reise durch Algerien und du hast deine Mutter mitgenommen, die ist blond und das erregt ein bisschen Aufsehen. Und dann kommt so ein reicher, einflussreicher Algerier auf dich zu und fängt an, mit dir um deine Mutter zu handeln. Ja, dass sie verheiratet ist, kein Problem für ihn, ist ja nicht in Algerien verheiratet. Und dann sagt er so zu dir, ja, was wir sagen, 20 Kamele, ist das in Ordnung, kommen wir da ins Geschäft? Dann sagt sie, nein, er sagt, 30 Kamele im Tausch gegen deine Mutter, das ist okay. Sie, nein, ja, 40, nein, 60, nein, 60 Kamele, so viel bot ein reicher und einflussreicher Algerier meinem Vater für seine Mutter, also für meine Oma, damals 1975 an. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist dir deine Mutter wert? Nein, aber es ist schon eine interessante Frage. Ja? Was sind die Menschen das wert? Wie viel ist dein Ehepartner dir wert? Deine Frau, dein Mann? Vielleicht beredet ihr das lieber nicht am Mittagstisch, sonst gibt es nur Streit. Und es ist auch nicht gut zu sagen, ja, so ein Kamel gegen 60 ist doch ein guter Deal. Halt dich da zurück. Das ist nicht gut. Aber die Frage finde ich doch interessant. Vielleicht findest du das eine absurde Frage und wir handeln ja auch nicht in Kamelen. Vielleicht sind dir andere Währungen so ein bisschen gängiger, dass du sagst, Mensch, wie viel Zeit darf mich mein Mann, meine Frau, meine Mutter, meine Kinder mir kosten? Wie viel Kraft will ich in meine Freunde investieren, in meine Geschwister im Glauben, in meine Eltern, meine Geschwister? Wie viel Geld? Was sind sie mir wert? Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr tiefe Frage. Und wir wollen uns deswegen auch über den Segen des Gebens Gedanken machen. Was passiert denn, wenn wir in unsere Beziehungen investieren, hineingeben? Und vor allem, was passiert denn, wenn wir uns in Gott investieren und reingeben? Wie viel ist dir Gott wert? Die Frage möchte ich dir am Anfang stellen, dieses Gottesdienstes oder dieser Predigt. Wie viel ist dir Gott wert? Wie viel bist du bereit zu geben für ihn? Also lass uns hineintauchen in diesen Segen des Gebens. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nochmal daran erinnern, dass diese Predigtreihe ein Zweiteiler ist. Ja, dass die erste Predigt schon letzten Sonntag begonnen hat mit dem Segen des Nehmens. Und das ist die Grundlage für diese Predigt heute. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich betone das nochmal sehr, sehr ausdrücklich. Lass uns daran erinnern, dass wir so reich beschenkt sind. Dass wir in Gottes Gegenwart so viel bekommen. Dass er uns so viel geschenkt hat. Erlösung. Er hat uns überhaupt das Leben erst geschenkt. Dass wir überhaupt leben und atmen, ist sein Geschenk. Er hat uns die Schönheit der Natur geschenkt. Die Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Dass wir das genießen können. Er hat uns die Geschmacksnerven gegeben, dass wir gutes Essen genießen können. Er hat uns die Idee von Partnerschaft gegeben. Die Sexualität, die Begabungen, die verschiedenen Persönlichkeiten, die wir haben und entwickeln können. Er hat uns sein Wort und die guten Regeln für gelingendes Leben gegeben. Er hat uns Trost gegeben, Beistand. Auch in schwierigen Zeiten ist Gott nahe, ist er da. Er gibt uns eine unzerstörbare neue Identität als Sohn oder Tochter des lebendigen Gottes. Er schenkt uns Widerstandsfähigkeiten im Leid, Vergebung unserer Schuld, Hoffnung auf ewiges Leben. Leben, das überfließt überhaupt. Und wir könnten noch so viel und so lange weitermachen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was uns Gott alles schenkt. Also unheimlich viel, einen unheimlichen Reichtum haben wir. Und das ist die Grundlage für das heutige Thema. Weil sonst wird's schief. Sonst wird's schief. Wenn wir nur über das Geben reden, wird's schief. Wenn du gibst und 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 du gibst, ohne dass du irgendwie auftanken kannst, dass du dich durch irgendwas füllen kannst, dann ist klar, wohin das führt, ne? In den Burnout, ins Kaputtgehen. Also, es ist wichtig, lass uns diese Predigt heute hören, in diesem Hintergrund, mit diesem Ohr, dass wir wissen, wir wurden reich beschenkt und werden reich beschenkt von Gott. Und Gott verlangt nicht mehr von uns, als wir geben können. Das ist wichtig. Okay, jetzt tauchen wir ein in den Predigttext und der greift erst nochmal in einem Vers das auf, dass wir reich beschenkt sind und dann geht's um das Geben. Es ist ein Vers aus Römer 11, ab Vers 35 bis Römer 12, Vers 2. Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also wir sehen hier schon so ein Prinzip, ein wichtiges Prinzip, das Prinzip des Nehmens und Gebens. Je mehr wir uns von Gott die Dinge geben lassen, die er für uns vorbereitet hat, je mehr wir uns danach ausstrecken, je mehr wir uns danach davon füllen lassen, desto mehr werden wir verändert, desto mehr werden wir voll von diesem Leben, das er uns verheißt, desto mehr spüren wir diesen Frieden, den er uns geben will, desto mehr spüren wir dieses, aber auch diese Unpassung zur Welt, dass da irgendwas anders ist, dass es in Gott mehr gibt, als wir das dort finden können, wo Menschen nicht an Gott glauben, wo sie ihn nicht integrieren in ihr Leben. Wir merken, dass wir beschenkt sind und wir merken, wie das wahre Leben funktioniert, je näher wir an Gott dran sind. Und dann drängt sich irgendwann, wenn wir so reich beschenkt sind von Gott, drängt sich irgendwann diese eine Frage auf, wenn ich so viel nehmen dürfte, was kann ich denn dann an andere weitergeben? Ich weiß nicht, ob du diese Frage schon mal hattest. Eigentlich ist dieser Gedanke des Nehmens und des Gebens ein uns sehr geläufiger Gedanke. Ist nichts Neues. Wenn du etwas bekommst, dann gibst du etwas zurück oder du gibst etwas ab. Das ist ganz normal. Jedes Mal, wenn wir einkaufen, erleben wir das. Wir kaufen zum Beispiel eine Packung Cornflakes und dafür geben wir an der Kasse 3,50 Euro ab. Ja, nehmen, geben. So ist das. In Beziehungen leben wir das. Ja, wir lieben jemanden sehr und wir erwarten im Idealfall, dass uns diese Person genauso liebt. Wir geben uns dieser Person hin und erwarten, dass sich diese Person irgendwie auch uns hingibt. Sonst wird es irgendwann krumm, sonst entsteht irgendwann eine Einseitigkeit, wenn es nicht das Prinzip des Nehmens und Gebens ist, sondern wenn man plötzlich ein Prinzip des Nur-Nehmens oder des Nur-Gebens nimmt. Also wir kennen das. Du nimmst Liebe, du gibst Liebe. Es gibt einfach so ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Die meiste Zeit unseres Lebens leben wir das so. Paulus greift im Römerbrief so dieses Prinzip auf. Er bezieht dieses Prinzip vom Nehmen und Geben auch auf unsere Beziehung zu Gott. Er zeigt, dass wir alles von Gott haben. Alles ist auf ihn hin geschaffen, sagt er. Alles, das Leben, unseren Körper, die Erde, in der wir leben, die Begabungen, alles kommt von Gott. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat, haben wir gerade gelesen. Und für dich und mich bedeutet das, dass wir alles, was wir haben, letztlich von Gott bekommen haben. Natürlich können wir Unterschiedliches draus machen, aus dem, was wir bekommen haben, aber trotzdem haben wir alles von Gott bekommen. Und jetzt ist die Frage, was man jetzt damit macht. Paulus sagt, es gibt nur eine einzige angemessene Antwort. Nur eine Antwort, die angemessen ist, wenn uns jemand alles gibt. Und das ist, dass wir auch alles geben. Und zwar in dem Maße, wie er es uns gegeben hat. Vollständig. Vollständig. Er hat uns alles gegeben, das heißt, wir geben ihm auch alles. Ist es nicht nur fair, oder? So eigentlich fair. Logisch. Trotzdem triggert uns das Menschen irgendwie. Wenn wir sagen, alles an Gott geben, ist das nicht irgendwie extremistisch oder ist das nicht irgendwie radikal? Und das sagen wir oder denken wir oder fühlen wir manchmal, obwohl wir das auch als Christen so oft singen. Ja, wir haben es ja gerade vorher gesungen, von heute an, nur noch Jesus haben wir gesungen gerade. Es gibt gibt auch andere Lieder, die wir singen, ne? Und wo so Zeilen drin vorkommen wie Jesus, nimm mein Leben oder ich gebe mich ganz hin und sag dir, ich brauche dich oder all for you, Jesus und so. Da gibt es so ganz viele, viele Sätze, die wir so singen in so Liedern, so Hingabelieder. Und wir singen das und meinen das vermutlich auch ernst, das unterstelle ich uns jetzt mal, zumindest, dass wir das als Wunsch ernst meinen und trotzdem sieht der Alltag manchmal so anders aus. Ja, da gibt's dann so Geschichten wie Frau, Mann, Kinder, Beruf, vielleicht Hobby und Selbstverwirklichung oder Verwirklichung eigener Träume und so. Und dann ist Gott plötzlich so eine Randfigur. Nicht, dass man Gott nichts davon zur Verfügung stellen will, aber irgendwie vergisst man das doch manchmal. Irgendwie vielleicht im Stress des Alltags. Wir haben so wenig Zeit. Wir haben so wenig Zeit, oder? Es stimmt doch auch. Wir haben doch echt so wenig Zeit übrig. Gar keine Zeit eigentlich übrig. Oder stimmt das nicht? Außer vielleicht, wenn EM ist. Ja. Dann können wir mal so 2 Stunden Fußball gucken oder vielleicht auch mit Vor- und Nachbericht 3 Stunden Fußball gucken oder vielleicht auch mal 2 Spiele pro Tag über ein paar Wochen hin, bis sie vorbei ist. Aber sonst stimmt das. Sonst haben wir keine Zeit, oder? Vielleicht außer, wenn uns im Beruf nochmal so eine Weiterbildung finanziert wird, ja, und wir merken, dann kriegen wir mehr Gehalt. Dann haben wir vielleicht haben wir doch noch Zeit. Aber sonst, also außer EM und Weiterbildung haben wir sonst wirklich, wirklich keine Zeit. Wo sollen wir da was für Gott rausschneiden? Oder wenn, vielleicht noch, wenn ich ein Hobby, ja, wenn ich da irgendwie mich weiterentwickeln will, wenn ich merke, da möchte ich aber noch mehr investieren, ich brauche noch so ein bisschen mehr Zeit für mich, dann haben wir vielleicht Zeit. Aber außer EM und vielleicht Fortbildung oder Hobby haben wir wirklich, wirklich, wirklich keine Zeit. Wirklich nicht. Oder außer, wenn wir vielleicht noch ein Haus kaufen wollen. Ja, natürlich wollen wir ein Haus kaufen, das macht ja Arbeit. Ja, da müssen wir ja extrem viel Zeit auch investieren. Dann haben wir vielleicht doch Zeit. Aber sonst haben wir wirklich keine Zeit. Wir haben keine Zeit, es geht gar nichts, außer wenn EM ist, ja, außer wenn wir vielleicht eine Fortbildung machen, außer wenn wir vielleicht im Hobby uns ein bisschen weiterentwickeln wollen, außer wenn wir vielleicht ein Haus kaufen wollen. Aber sonst, ja, und ihr wisst, ihr könnt weitermachen. Zeit ist immer etwas, eine Frage der Priorität. Und wir wissen das eigentlich. Wir wissen das eigentlich. Wie ist es mit unserer Zeit gegenüber Gott? Auch mit Geld ist es so. Klar haben wir alles auf dieser Welt von Gott geschenkt bekommen. Und wir wachsen in einem Land auf, in dem wir eigentlich zufrieden sein könnten, theoretisch, mit dem Durchschnittseinkommen der Menschen, mit dem Lebensstandard, das wir haben. Aber doch sind wir nicht immer so zufrieden, oder? Warum sollen wir davon was in Gottes Reich spenden? Warum diese Einstellung haben, alles kommt von Gott? Wieso denn? Warum Verantwortung für andere übernehmen und nicht nur für uns selbst? Warum wollen wir oft nur vom übrigen Geld spenden? Das sind ja gute Fragen. Zeit, Geld, Kraft, Begabung, Nerven und so weiter. Das alles Gott geben. Warum denn eigentlich? Wozu denn eigentlich? Wieso? Was habe ich davon? Also lassen Sie über die Motivation des Gebens reden. Kriege ich dafür vielleicht mehr zurück? Das wäre doch eine Motivation, oder? Zu sagen, wenn du Gott was gibst, dann segnet er dich so, dass du viel mehr kriegst, als du gegeben hast. Ich gebe 5.000 Euro an die Gemeinde, ich kriege irgendwie 10.000 Euro zurück. Das wär's doch, oder? Das wäre cool. Ist das so? Oder investiere Betrag X und Gott sorgt für deine nächste Gehaltserhöhung. Kann man das so sagen? Kann man den Deal eingehen? Oder setze dich 5 Stunden ehrenamtlich pro Woche in die Gemeinde ein und Gott wird dafür sorgen, dass du ein chilliges Leben hast und dass du nie Probleme hast, dass dir alles zufällt und dass jeder dich beneidet um das Leben, das du hast. Ist es so, dass wir Gott einfach nur unser Leben zur Verfügung stellen und dann haben wir dieses Traumleben, zumindest auf einer gewissen Ebene, wo alles leicht läuft, wo alles einfach ist? Geht das so? Oder warum sollen wir uns sonst investieren? Wenn wir das nicht bekommen, wenn das nicht so ist, wenn Investition in das Reich Gottes, sei es mit meiner Zeit oder mit meinem Geld, mit meiner Kraft, meiner Begabung, wenn ich da nichts zurückkriege, sofort für mein Leben, dass ich jetzt sofort merke, dass es mir gut tut, wieso sollte ich das dann machen? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir so eine andere Einstellung dazu. Einfach was anderes. Nicht so ein Wohlstandsevangelium, wo man sagt, investiere ich einfach, dann kriege ich was zurück oder das Doppelte zurück, sondern wir sehen, dass das Geben noch viel größeren Grund hat. Auf der einen Seite, auf den ersten Blick, sehen wir zwar, dass Gott auch gerne segnet und er liebt es zu segnen. Das sehen wir schon auch. Und an manchen biblischen Beispielen, wie zum Beispiel bei Abraham, bei Isaak, bei Jakob, auch bei David, bei Salomo, bei Hiob sogar letztlich auch. Ja, die investieren sehr viel, aber bekommen dann immer doppelt so viel zurück und viel mehr zurück. Und Gott segnet sie auch, auch finanziell und überhaupt im Leben. Und ich denke, dass auch Petrus ein Fischereiunternehmen hat, das so viel abgeworfen hat, dass er seinen Missionsdienst tun konnte, dass er seinen Aposteldienst ausüben konnte. Ich glaube schon, dass Gott da gesegnet hat. Und auch Paulus sagt es mal, dass er reich gesegnet ist, dass es ihm nie an etwas gemangelt hat. Aber das ist nicht diese Hauptmotivation. Gott verspricht schon, für uns zu sorgen, aber nicht immer so, wie wir uns das wünschen, nach weltlichen Maßstäben super erfolgreich. Das sehen wir auch daran, wie die Apostel gelebt haben. Paulus zum Beispiel, der das ja geschrieben hat, was wir gerade gelesen haben, der hat auch ganz andere Dinge erlebt. Verfolgung, er war im Gefängnis, er wurde ausgepeitscht, er hat relativ eigentlich in Armut gelebt, hat das zwar bekommen, was er gebraucht hat, aber auch keinen irgendwie besonderen Besitz. Er war sogar krank, nicht mal gesund war er. Ja, man vermutet, dass er ein Augenleiden hat. Vieles in den Briefen spricht dahingehend, dass er das hatte. Und dann war er also gar nicht so erfolgreich, gar nicht so erstrebenswert. Und am Ende wurde er als Märtyrer von den Römern hingerichtet. Was hat er davon gehabt? Petrus ähnlich, oder? Petrus war auch oft im Gefängnis, ausgepeitscht, hatte nicht so das chillige Leben, obwohl er Gott alles gegeben hat. Am Ende wurde auch er als Märtyrer getötet. Die anderen Apostel, denen ging es ähnlich. Man vermutet, dass nur Johannes nicht als Märtyrer gestorben ist, die anderen alle schon. Die Gemeinde damals, die hat es auch erlebt. Je nachdem, in welchem Gebiet sie war, ja, da war das unterschiedlich schlimm. Aber manche Gemeinden haben echte Verfolgung erlebt, mussten echte Nachteile in Kauf nehmen, nur weil sie Jesus nachgefolgt haben. Also versteht mich nicht falsch. Wir haben so viel, das wir von Gott geschenkt bekommen. Und wir dürfen sehr dankbar dafür sein. Und wir dürfen uns auch freuen an dem, was wir haben und was Gott uns schenkt und wie es uns auch gut geht im Leben. Aber das ist nicht die Motivation des Gebens. Die Apostel, die hätten zu jeder Zeit aufhören können mit ihrem Dienst, hätten aussteigen können, hätten sagen, okay, ab jetzt investiere ich nicht mehr so in das Reich Gottes. Ab jetzt lasse ich mich nieder, glaube schon noch an Gott, lebe so ein durchschnittliches Christsein und gut ist, komme dann in den Himmel und alles ist gut. Und trotzdem haben sie es nicht gemacht. Sie haben weitergemacht. Weil sie wussten, es gab etwas, das viel, viel mehr wert war. Etwas, das sie viel mehr erfüllte als alle weltlichen Ziele. Etwas, das sie motivierte zu geben, ohne etwas Menschliches zurückzuerwarten. Und Paulus schreibt in diesem Predigttext, was das war. Er schreibt, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Und weil Gott alles ist, ist das Motivation genug, ihm alles zu geben. Warum mein Leben, meine Zeit, meine Finanzen, meine Begabungen an Gott hinzugeben? Die Antwort ist ganz simpel, ist erfrischend einfach. Gott hat es einfach verdient. Es entspricht einfach der Realität, dass er unser Schöpfer, unser Erhalter und unser Ziel ist. Und Gott selber hat es vorgemacht. Er hat es vorgemacht. Das Erbarmen, von dem Paulus in Kapitel 12, Vers 1 spricht, über das wir gelesen haben, das greift zurück auf das, was Paulus bisher in diesem Römerbrief geschrieben hat. Und Römer 1 bis 11, ne, da geht's ja darum. Da geht's darum, dass wir als Welt Gott brauchen. Da geht's darum, dass wir sündig sind und dass wir seine Erlösung brauchen. Da geht's darum, dass er seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hat, damit er stirbt für uns. Dass er alles gegeben hat für uns, nicht weil er dann was Tolles zurückgibt, sondern aus selbstloser Liebe heraus. Selbstlose Liebe heraus. Es entspricht Gottes Wesen zu lieben. Es entspricht Gottes Wesen, sich hinzugeben. Und wir sind nach Gottes Bild gemacht. Es ist das Gute. Wir fühlen das, wir spüren das. Wenn wir Menschen begegnen, die selbstlos sind, dann empfinden wir das als gut, normalerweise. Mutter Teresa, so ein Beispiel, das fast jeder kennt, egal ob er Christ ist oder nicht, weil die so viel investiert hat für andere Menschen. Wir empfinden das als gut. Die großen Anführer der von unterschiedlichen Befreiungsbewegungen, wir empfinden das gut, dass Dr. Martin Luther King sich eingesetzt hat für die Rechte der Schwarzen in Amerika und dann auch letztlich gestorben ist deswegen. Das Selbstlose, wir wissen, da ist was Gutes dran. Wir spüren das, wir empfinden das, weil wir nach Gottes Bild geschaffen sind. Und genau das ist die Motivation des Gebens an Gott, weil wir wissen, es ist gut, es ist richtig. Weißt du, wenn du glaubst, dass die Bibel wahr ist, wenn du glaubst, dass Gott die Wahrheit ist, wenn du glaubst, dass dieses Leben hier auf der gefallenen und sündigen Erde wirklich nur Stückwerk ist, wenn du glaubst, dass es das ewige Leben gibt, dann ist die Frage doch gar nicht mehr, was du an weltlichen Zielen erreichen kannst, oder? Dann verschwinden die ja im Angesicht der Ewigkeit. Ja, ein kurzes 80, 90, 100-jähriges Leben im Vergleich zur Ewigkeit. Es ist ja dann fast bedeutungslos, welche weltlichen Ziele wir erreicht haben. Das ist sekundär. Das ist doch auch ein Gebot der Logik, oder? In unserem Predigtext schreibt Paulus in Vers 2, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Das wäre doch auch verrückt, oder? Das wäre doch auch was Verrücktes, wenn wir uns den Maßstäben dieser Welt richten würden, obwohl wir wissen, dass es eine Ewigkeit gibt. Wenn ich weiß, dass diese Welt vergehen wird mit allem Reichtum und allem Genuss, wenn ich weiß, dass diese Welt voll mit Bösem ist, wenn ich weiß, dass diese Welt nur eine Zwischenstation zum Eigentlichen ist, zur Ewigkeit im Himmel, bei Gott, bei unserem Heiland, wenn ich weiß, dass Jesus alles für mich gegeben hat, dass er mich so sehr liebt, dass er jetzt auch mir so viel schenkt, dass er mich so, so sehr beschenkt, wie kann ich da mit meinem Geben warten? Wie kann ich da so tun, als gäbe es ihm nicht? Wie kann ich es attraktiv finden, mich den Wertmaßstäben der Menschen anzupassen, auf meiner Arbeit, in meinem Umfeld, die nicht an Gott glauben? Wie sollte da kein riesengroßer Unterschied sein? Was warte ich noch? Wie kann ich da knausrig sein mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meiner Begabung? Wie kann ich da so tun, als ob ich das Recht hätte, ein total passiver Christ zu sein? Wie geht das? Ich meine, natürlich habe ich das Recht dazu. Ja, wir sind ja freie Menschen. Jeder hat das Recht dazu. Jeder darf leben, wie er will. Ja? Du kannst auch dein Leben lang im Dreck dich rumwälzen. Ist ja gar kein Problem. Ich kann ja machen, was ich will. Aber wie kann ich wirklich denken, dass das gut ist? Oder dass das besser für mich ist. Im Neuen Testament gibt es an diesen zwei Dingen unserer Mini-Predigtreihe wirklich keinen Zweifel. Das erste Ding ist, dass wir so überreich beschenkt sind von Gott. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran. Er ist unser Erlöser, unser Retter, unser Sinngeber, unser Lebensspender. Alles kommt von ihm. Wir dürfen den Segen des Nehmens im Überfluss bei ihm genießen. Eine zweite Sache ist, es gibt nichts, was wichtiger ist als Gott und sein Reich. Es gibt nichts, was wichtiger ist als Gott und sein Reich. Gar nichts. Nichts. In dieser verkehrten Welt gibt es kein Opfer, das zu groß ist, damit unsere Freunde, Nachbarn und unsere Familie, unsere Arbeitskollegen von Jesus erfahren. Es gibt kein Opfer, das zu groß ist. Und deswegen opfern die Jünger damals alles. Und die Apostel, von denen wir vorher gehört haben, sie geben ihr Leben auf und folgen ganz Jesus nach. Ganz. Es gibt kein Opfer, das zu groß ist. Um selbstlose Liebe zu leben, da das erste Gebot, in dem alle anderen Gebote erfüllt werden, sagt Jesus, das selbstlose Liebe zu leben gegenüber unserem Ehepartner, gegenüber unseren Kindern, unseren Arbeitskollegen, hier in der Gemeinde und so weiter. Gott lässt sich nicht lumpen. Er lässt sich nicht lumpen. Der Segen des Gebens ist immer größer als der Segen des Nehmens, wenn ich das Nehmen nicht von Gott her nehme, sondern des weltlichen Nehmens. Und der Segen des Gebens ist immer größer als das Geben selbst. Auch da lässt sich Gott nicht lumpen. Er gibt uns immer mehr, als wir ihm geben können. Immer mehr. Auch wenn das vielleicht in einer anderen Kategorie ist, wie wir vielleicht mehr haben wollen oder wie wir haben wollten ohne Gott. Aber er gibt uns mehr, er lässt sich nicht lumpen. Das Geben kommt aber nicht von alleine, sondern wir haben Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, unsere Zeit, unser Geld, unsere Begabung und unsere Kraft hinzugeben. Das ist deine Verantwortung, dass du das tust. Und du kannst nicht davor fliehen. Du kannst nicht die abgeben an irgendjemand anders. Weil du die Zeit und deine Kraft und dein Geld ja sowieso, du gibst es ja sowieso immer irgendwie aus. Du kannst es nicht nicht ausgeben. Wir geben das alles irgendwo aus. Entweder geben wir es unserem Arbeitgeber oder wir geben es dem Geld und dem Kontostand, den wir gerne hätten. Oder wir geben es dem Glücksgefühl oder wir geben es irgendwelchen PC-Spielen oder Handyspielen. Oder wir geben es Social Media oder wir geben es einem Selbstbild, mit dem wir andere beeindrucken wollen und das wir aufbauen wollen. Oder wir geben es einem Karriereplan, den wir haben. Es gibt ja tausend Sachen. Wir haben Verantwortung, damit unser Geld, unsere Zeit, unsere Begabungen, unsere Kraft einzusetzen. Und deswegen ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir das machen wollen. Die Bibel ist sehr eindeutig. Die Bibel ist sehr eindeutig in dem, was sie sagt, was Wahrheit ist. Und das hat Konsequenzen für unsere Prioritäten im Leben. Ich will nicht, dass du später im Himmel irgendwann mal zu mir kommst und sagst, Timo, hättest du mir das nur mal früher gesagt? Hättest du mir nur mal gesagt, dass diese weltlichen Ziele alle vergehen? Wenn du mir das gesagt hättest, Timo, dann hätte ich mehr nach dem Segen des Gebens gestrebt. Mehr nach dem gestrebt, was Gott für mich hat und mehr nach dem, was ich für Gott geben kann. Ich hätte mehr Investment ins Reich Gottes investiert. Ich hätte weniger in Dinge investiert, die sowieso vergehen. Damit du das mir mal im Himmel nicht sagen kannst, sage ich dir das jetzt. Ja. Ganz ehrlich, es sei dir hiermit gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist ein Bibelvers. Ich habe jetzt ein paar Zitate aus der Bibel. Trachte zuallererst nach dem Reich Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das steht in Matthäus 24 oder in Lukas 10. Was soll ich tun, um gerettet zu werden, fragte einer. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit allem, was du hast, liebe Gott. Philipper 3, Vers 13. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Ich habe heute Morgen, kurz vor dem ersten Gottesdienst, mich dazu entschieden, diese Passage, die ich gerade gelesen habe, einfach in Bibelversen auszudrücken. Ich wollte es vorher paraphrasieren. Und dann habe ich 5 Minuten gebraucht. Für die Verse. Nicht, weil ich mich so gut in der Bibel auskenne oder so, sondern weil die Bibel so voll ist mit solchen Versen. Und wenn ihr euch selber, wenn ihr selber Bibelleser seid und ihr nehmt euch nur 5 Minuten Zeit heute Nachmittag und denkt mal drüber nach, welche Personen euch in der Bibel einfallen, die wirklich alles gegeben haben, welche Zitate euch vielleicht einfallen, dann werdet ihr bestimmt auf viel, viel mehr kommen, weil die Bibel ist voll davon. Die ist voll davon. Allein schon, wenn wir unser großes Vorbild anschauen, Jesus. Ja, der am Kreuz für uns gestorben ist, der alles gegeben hat für uns. Wie können wir dann sagen, ja, dann geben wir nicht alles? Wie können wir dann sagen, ja, der Glaube an Gott und das Reich Gottes ist so eine Nebensache. Das mache ich, wenn ich Zeit übrig habe. Da investiere ich Geld, wenn ich Geld übrig habe. Da investiere ich meine Kraft und meine Begabung, wenn ich das übrig habe. Wie soll denn das gehen? Wie kann man denn die Bibel lesen, an Gott glauben und diese beiden Sachen so leben? Wie geht denn das? Ist das doch inkonsequent, oder nicht? Lass uns endlich leben. Leben, wie Gott es gedacht hat. Lass uns eine Geber- und eine Nehmerkultur entwickeln. Ja, ich sag's nochmal, es ist so wichtig, dass wir die Predigt von letztem Sonntag mit der heutigen Predigt zusammenhören. Ja, wir bekommen so viel von Gott. Lasst uns Nehmer werden, die das in Anspruch nehmen, was Gott uns schenken möchte. Und lasst uns aber auch Geber sein, die unsere Lebenszeit und alles, was wir haben, Gott zur Verfügung stellen. Geben ist seliger als nehmen. Ich schließe die Predigt mit zwei Fragen an dich ab. Zwei Fragen laut folgt: Was hindert dich daran, mehr von deiner Zeit, mehr von deiner Kraft, mehr von deinem Geld und mehr von deinen Begabungen in Gott und seinen Willen für andere Menschen zu investieren? Was hindert dich daran? Beleg das mal. Und die zweite Frage: Welche Sache möchtest du als nächstes ganz Gott, neu Gott unterstellen und wie genau willst du es in der kommenden Woche umsetzen? Also mir ist es wichtig, dass man nicht nur sagt, ja, ich allgemein, okay, Gott, du hast mal wieder alles, so wie wir das schon in vielen Liedern gesungen haben, sondern dass wir sagen, hey, wir machen es konkret. Eine Sache nächste Woche umsetzen. Wir machen es ganz praktisch. Die Frage, ob diese Predigt heute für dich praktisch ist oder nicht, hängt mit dieser Frage zusammen, die du jetzt beantworten kannst. Ich bin mir sicher, dir fällt irgendwas ein. Irgendwas, was du Gott geben kannst in der nächsten Woche. Lass uns darüber nachdenken, Zeit haben, indem wir ein bisschen instrumentale Musik hören und nach dieser Zeit der Stille spreche ich noch ein Gebet. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir so viel von dir geschenkt bekommen. Allein, dass wir leben, alles, was wir haben. Und wir sehnen uns nach dir, wir strecken uns aus nach dir und deinen Geschenken in unserem Alltag. Wir wünschen uns deinen Trost, wenn wir traurig sind. Jesus, wir wünschen deine Kraft, wenn wir kraftlos sind. Jesus, wir wünschen deine Gnade, wenn wir gesündigt haben. Jesus, wir wünschen uns das Leben, das du im Überfluss schenkst. Jesus, wir wünschen uns Begabungen und Fähigkeiten, die du uns geschenkt hast und noch schenken willst, wenn wir uns danach ausstrecken. Jesus, wir wünschen uns deinen Geist und dass er uns durchflutet und unsere Beziehungen durchflutet, zu unseren Ehepartnern, zu unseren Eltern und Kindern und Freunden und Geschwistern, Arbeitskollegen. Wir wünschen uns Heilung von dir. Heilung unserer inneren Verletzungen, vielleicht auch Heilung von äußeren Verletzungen. Wir wünschen uns deinen Beistand im Alter. Wir wünschen uns deinen Beistand, wenn Lebensschicksale passieren und so viel mehr. Jesus, wir wünschen uns, dass dein Reich hier mehr und mehr aufgerichtet wird auf dieser Erde. Wir wünschen uns, dein perfektes Reich im Himmel zu erleben. Und Jesus, dafür wollen wir auch alles geben, was du uns gegeben hast. Dafür wollen wir uns das Beste geben, auch wenn es uns was kostet. Auch wenn es uns Bequemlichkeit kostet, auch wenn es für uns bedeutet, manche Ziele zurückzustecken, damit deine Ziele größer werden. Jesus, du weißt, was es für jeden Einzelnen hier drin gerade bedeutet für die nächste Woche auch. Du weißt, was sich jeder von uns vorgenommen hat für die nächste Woche. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, es umzusetzen, dass wir weiter den Finger auf die Wunde legen von uns selbst und dir noch mehr hingeben, damit dein Reich in uns selber, aber auch in dieser Welt und in unserem Umfeld mehr zum Strahlen kommen darf. Danke dir dafür, dass du uns alles gibst. Hilf uns, dir auch alles zu geben. Dir zur Ehre. Amen. Gott aber, der Schenker allen Lebens und von allem Guten, der segne dich. Er führe dich in deine Hingabe und befreie dich von allen weltlichen Lügen. Er, der Gott des Friedens, heilige dich durch und durch und bewahre deinen Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen deines Herrn, Jesus Christus. Treu ist er, der dich ruft, er wird es auch tun. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.